Fangen wir doch mal irgendwie ein bisschen biografisch an. Luise Otto-Peters, sie lebt ja in einer Zeit, in der die politische Berufung für Frauen jetzt wirklich nicht an der Tagesordnung war, sondern eher ein Hausfrauendasein die Normalität darstellte. Wie kam es denn jetzt also dazu, dass Luise sich so politisch betätigen konnte und sich da auch engagierte?
Sie haben schon ganz richtig unterstrichen, dass Frauen im 19. Jahrhundert eigentlich gar keine Möglichkeit hatten, sich politisch zu engagieren. Luise hat das trotzdem getan, aber jetzt nicht im klassischen Sinne, wie wir uns das heute vorstellen, dass sie irgendwie gewählt wurde und als Abgeordnete irgendwo saß. Das durften ja Frauen in der Zeit gar nicht, sondern sie hat sich zivilgesellschaftlich politisch engagiert. Sie hat Schriften geschrieben, sie hat Petitionen eingereicht, sie hat unterstützt, Vereine zu gründen und selber Vereine gegründet. Und das ist das, was Frauen in ihrer Zeit machen konnten. Sie kam aus einem liberalen Elternhaus aus Meißen und hatte Glück mit den Eltern, die den Wissensdurst und den Drang von Luise nach mehr Bildung dem auch gerecht wurden und ihr auch erlaubten, sogar ein Jahr länger noch in der Schule zu bleiben. Mädchen mussten in der Zeit mit der Konfirmation die Schule verlassen. Und Luise wollte aber noch weiter in die Schule gehen und deswegen wurde die Konfirmation um ein Jahr verschoben, dass sie noch ein Jahr länger sozusagen in der Schule bleiben konnte und hat dann auch danach autodidaktisch sich sehr stark weiter und fortgebildet und hat das dann später auch zu ihrem Beruf gemacht.
Ja, genau. Also sie hat sich stark bildungspolitisch engagiert im späteren Verlauf ihres Lebens. Vielleicht gehen wir aber nochmal ein bisschen chronologisch vor. Mich würde total interessieren, sie war ja auch publizistisch tätig. Wie ist sie denn dazu gekommen? Was waren denn eigentlich so die ersten literarischen Zeugnisse von ihr? Und wie sind die denn auch veröffentlicht worden? Das würde mich sehr interessieren.
Also das literarische Werk von ihr ist sehr breit gefächert. In den 1940er Jahren begann sie an mit Gedichten und mit Essays und Aufsätzen, die in Zeitungen publiziert worden sind. Und dieser Weg der Schriftstellerei ist einer der wenigen Wege gewesen, die Frauen aus bürgerlichem Haus im 19. Jahrhundert überhaupt machen konnten oder die in aufstanden. Und deswegen hat sie sich eben darauf spezialisiert. Sie hat sich einen Namen gemacht als Vormärzliteratin. Sie hat viele politische Gedichte geschrieben im Vormärz, was ja die Zeit vor 1848 war, und hat sich damit eben schon auch einen politisch-sozialen und demokratischen Ruf erarbeitet und hat auch in den sächsischen Vaterlandsblättern beispielsweise einzelne Beiträge mit beigesteuert und hat dort eben ihr feministisches Konzept und ihre Ideen aufgeschrieben.
Welche waren denn da quasi die dringenden Punkte, die es zu dieser Zeit zu besprechen galt und die ihr wichtig waren?
Genau, also ihr ging es vor allem darum, sie forderte, dass Frauen selbstbestimmter leben konnten, dass Frauen auch in die Lage versetzt werden sollten, politisch zu partizipieren. Und sie meinte, dass es wichtig wäre, die Mädchenbildung zu verbessern und zu reformieren, sodass eben auch Frauen dann später in der Lage wären, sich selbstständig eine Meinung zu bilden und eben auch einen großen Beitrag leisten zu können im gesellschaftlichen Zusammenleben und in politischer partizipativer Hinsicht. Und deswegen hat sie da diese Forderung gestellt, dass eben die Mädchenbildung verlängert und auch verbessert werden soll, dass eben auch der Geschichtsunterricht und auch in gewisser Hinsicht so ein politischer Unterricht auch einen stärkeren Stellenwert einnehmen sollte, weil sie der Meinung war, dass bloß mit einer besseren Bildung, mit einer höheren Bildung Mädchen und später dann Frauen auch in die Lage versetzt werden könnten, auf der einen Seite politisch zu partizipieren, auf der anderen Seite eben auch einer Lohnerwerbsarbeit nachzugehen, die auch den Lebensunterhalt bestreiten lässt, damit sich die Frau eben auch unabhängig machen kann vom Mann. Weil das ist eine große Kritik von ihr gewesen, dass Frauen eben in ihrer Zeit immer abhängig waren von Männern, sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich. Und das wollte sie verändern und da meinte sie, wir müssen die Bildung verbessern. Mit einer erhöhten Bildung können die Frauen auch eine höher qualifizierte Arbeit nachgehen und damit können sie auch dann unabhängiger leben.
Ja, im Zuge von 1848 und der Märzrevolution kam ja dann auch die Arbeiterbewegung auf. Welchen Einfluss nahm denn diese eigentlich auch auf die Tätigkeit von Luise Otto-Peters?
Ganz besonders an ihr ist, dass sie aus bürgerlichen Verhältnissen kommend sich immer stark gemacht hat für Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist nicht selbstverständlich. Also sie hat auch in der Revolution eben eine Petition zum Beispiel verfasst in Sachsen, wo sie gefordert hat, dass die Organisation der Arbeit der Frauen auch neu bedacht werden sollte, dass man eben die Belange der Arbeiterinnen nicht vernachlässigen sollte. Sie hat sozialkritische Romane geschrieben, wo sie auch vor allem auf das Leid der Arbeiterinnen und der Arbeiterfamilien aufmerksam gemacht hat, auch angeprangert hat, dass es Gewalt gegen Frauen gibt in ihrer Zeit und dass das nicht in Ordnung so ist. Das hat sie schon sehr, sehr aufgenommen. Also sie ist auch in der Zeit in Sachsen recht viel unterwegs gewesen, hat verschiedene Reisen unternommen und hat dort eben auch in Fabriken das Elend gesehen und meinte, das muss verändert werden und wollte den Arbeiterinnen eine Stimme verleihen, die ja sonst nicht in der Lage waren, in der Öffentlichkeit laut zu sprechen. Und da hat sie sich als Stellvertreterin letzten Endes gesehen und wollte für die Arbeiterinnen etwas bewegen. Genau, also insofern hat sie das schon sehr mitgenommen und hat das mit rezipiert. Die Arbeiterinnenbewegung selber, also die organisierte, ging ja ein bisschen später los, aber auch da ja, ist sie doch recht unterstützend auch später noch aufgetreten.
Wie wurden denn gesellschaftlich Ihre Publikationen aufgenommen? Hat sie da viel Zuspruch erhalten oder hat das auch große Herausforderungen bedeutet, dann irgendwie weiter zu publizieren für Sie?
Naja, also in der Revolutionszeit 1848-49 ist er dann, naja, also am Ende der Revolution, ja, die Konterrevolution relativ stark gewesen, wo ja die Pressezensur wieder eine wichtige Rolle spielte, aber auch schon vor der Revolution. Und da war sie auch mit dabei. Ja, also ihre Romane wurden zensiert. Also gerade der Roman Schloss und Fabrik aus dem Jahr 1846, der durfte nicht so abgedruckt werden, wie sie das eigentlich wollte. Und da hat man versucht, also auch von der Verlegerseite her, die Ämter ein bisschen zu beschwichtigen, indem dann gesagt wurde, naja, das ist ja bloß eine Frau. Und naja, das ist doch jetzt nicht so schlimm, da kann man doch das Buch jetzt unzensiert drucken lassen. Wer liest das schon groß? Also diese Argumente kamen dann immer wieder, jetzt nicht von ihr selber, aber von anderen. Also da wurde schon versucht, das so ein bisschen abzuschwächen und ihre Rolle da ein bisschen in Misskredit zu bringen. Das hat aber nicht so funktioniert. Also sie musste ihr Roman zensieren oder verändern, die Schärfen da rausnehmen. Also da ist sie schon auch mit ja, dabei gewesen. Na, und auch ihr Haus wurde durchsucht. Sie musste auch irgendwo dann Rede und Antwort stehen in diesen Zensurinstitutionen. Da hatte man sie schon auf dem Schirm in Sachsen, sag ich mal. Na, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte sie doch viele FürsprecherInnen, die auch ihre Schriften gelesen haben, die sie auch aufgefordert haben, beizutragen, in Zeitschriften und Zeitungen mit zu publizieren. Sie hatte ein großes Netzwerk und viele Menschen, die sie unterstützten und die sie aufgesehen haben und die mit ihr zusammengearbeitet haben. Und ihre Romane hat sie ja geschrieben, also vor der Revolution, auf der einen Seite, um zu unterhalten und um Geld zu verdienen, weil letzten Endes musste sie ja auch sehen, ne, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Und auf der anderen Seite wollte sie aber vor allem Frauen auch aus bürgerlichen Schichten aufmerksam machen auf Ungerechtigkeiten, auf soziale Benachteiligungen. Und das hat sie schon auch erreicht. Also sie ist doch recht erfolgreich und bekannt gewesen in ihrer Zeit.
Ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal auf den Roman Schloss und Fabrik zurück. Ich habe aber gerade eben nochmal, hast du auch erwähnt, dass sie auch FürsprecherInnen hatte bezüglich ihrer publizistischen Tätigkeit. Online ruft die oder lädt die Luise Otto Peters Gesellschaft aktuell zu einer Frühlingsführung ein, wo unter anderem die Bekanntschaft zwischen Luise Otto Peters und Robert Blum thematisiert werden soll. Mhm. Vielleicht kannst du dazu nochmal etwas erzählen, zu der Bekanntschaft dieser beiden Personen. Wer war eigentlich Robert Blum?
Robert Blum ist ein sehr wichtiger Mann der Revolution 1848-49 gewesen. Er ist ein Demokrat gewesen und saß auch als Abgeordneter oder als Delegierter von Sachsen im Parlament in Frankfurt in der Paulskirche. Und Robert Blum ist ein wichtiger Vertreter des demokratischen Flügels in der Paulskirche in Frankfurt am Main gewesen. Dort sollte ja 1848-49 eine neue Verfassung erarbeitet werden für ein einheitliches deutsches nationales Gebilde, was ja da gegründet werden sollte. Und er hat sich eben stark gemacht, dass es keinen König geben soll, dass es keine Monarchie sein soll, ne, als Staatsform, sondern es sollte eine Demokratie werden. Und Luise Otto Peters und Robert Blum waren bekannt miteinander. Luise hat ihn vor der Revolution in Leipzig gesehen, erstmal bei einer Rede, wo er in Leipzig war und eine Rede gehalten hat. Das hat sie sich mit angehört und war sehr angetan. Und später haben sie sich dann auch persönlich getroffen. Auch mit ihrer der Frau von Robert Blum war sie bekannt und ist dort bei Blums ein- und ausgegangen und hat dort gute Kontakte gepflegt. Und vor allem waren sie aber literarisch schriftstellerisch eigentlich vereint, ne? Weil Robert Blum ja auch an den sächsischen Vaterlandsblättern sehr viel herausgegeben hat und er ist es gewesen, der die Frage gestellt hat in diesen sächsischen Vaterlandsblättern, wie es denn jetzt eigentlich mit der Frauenfrage aussieht, ne? Ob Frauen eben politisch partizipieren sollten und welche Rolle Frauen überhaupt politisch spielen sollten. Und auf diese Frage hin hat Luise sich gemeldet und hat dann eben verschiedene Artikel in den sächsischen Vaterlandsblättern herausgegeben. Und damit sind sie inhaltlich ja sehr auf einer Linie gewesen und haben sich gegenseitig unterstützt.
Kommen wir nochmal zum Werk Schloss und Fabrik zurück. Es scheint ja, ja ein zentrales Werk von ihr gewesen zu sein. Ich frage mal ganz unverblümt, worum ging es denn in dem Buch?
Ja, Schloss und Fabrik ist ein ganz spannendes Werk, so literarisch, also wenn man das jetzt irgendwie einordnen sollte in literaturgeschichtliche Epochen, ist das so zwischen Romantik und diesem Realismus. An sich geht es um zwei Töchter, also um zwei Mädchen, junge Mädchen, die in einem Internat zusammen lernen. Die eine kommt aus guten bürgerlichen Verhältnissen, so eher dem Adel abstammend, die andere kommt eher aus ArbeiterInnen-Gesellschaften. Der Vater von dieser einen Protagonistin ist Großgrundbesitzer, Großindustrielle. Und als dieses Mädchen dann nach Hause kommt vom Internat, stellt sie fest, wie schlecht doch die Arbeiter und Arbeiterinnen ihres Vaters behandelt werden, unter welch schwierigen Verhältnissen die dort leben. Und da werden wir eben als LeserInnen mitgenommen in diese Arbeitswelt der Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen. Und dieses Elend dieser Gesellschaftsschicht wird eben stark kontrastiert mit dem Leben der Vornehmen und Reichen dieser Zeit. Und die Protagonistinnen versuchen dann eben, sich einzusetzen für die Belange der Arbeiter und Arbeiterinnen. Der Vater, der Großgrundbesitzer, möchte das natürlich nicht, dann eskaliert das. Also es ist ein sozialkritischer Roman, der dann damit endet, dass die ArbeiterInnen aus dieser großen Fabrik eine Revolution oder eine Revolte anfachen und dort Sachen in Brand stecken und das dann auch blutig niedergeschlagen wird, dieser Arbeitskampf.
Du hattest vorhin schon erwähnt, dass ein zentrales Anliegen von Luise Otto-Peters war, dass Frauen Zugang zu besserer Bildung erhalten. Neben ja, dieser schriftlichen Forderung, wo sie immer wieder Sachen dazu veröffentlicht hat, hat sie ja dann auch Vereinsarbeit betrieben. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
Genau, also nach der Revolution 1848-49 kam es ja, wie gesagt, schon zu dieser Konterrevolution und zu der Restauration. Da ist eine Zeit gewesen, wo sie nicht so aktiv sein konnte. Dann hat sich das aber verbessert in den 68er Jahren, da wurde es wieder ein bisschen freier, liberaler. Und deswegen konnte sie dann auch 1865 mit Mitstreiterinnen hier in Leipzig den Leipziger Frauenbildungsverein gründen und hat dann dort auch in Leipzig mit diesem Frauenbildungsverein den Allgemeinen Deutschen Frauenverein gegründet. Also sie hat hier 1865 zu einer ersten deutschen Frauenkonferenz eingeladen. Das ist sehr, sehr, sehr spektakulär gewesen, weil das ja eine überregionale deutsche Netzwerkstelle war, noch bevor es überhaupt ein einheitliches deutsches Reich gab. Also sie kamen aus allen Ländern des Deutschen Bundes, da sind Frauen hier nach Leipzig gekommen und haben sich zu dieser ersten Frauenkonferenz zusammengesetzt und haben dann infolge dieser Konferenz eben den Allgemeinen Deutschen Frauenverein gegründet. Und das gilt so als Geburtsstunde der organisierten bürgerlichen Frauenbewegung, noch vor der Kaiserreichsgründung. Und das ist der Startschuss für die Organisation der Frauen. Mit diesem Frauenbildungsverein Leipzig und dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein haben sich dann auch in anderen deutschen Ländern Bildungsvereine und Zweigvereine des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins gegründet und so haben Frauen in verschiedenen Städten bildungspolitisch gewirkt, haben Kurse eröffnet, Bildungskurse für Mädchen und Frauen, auch Sonntagsschulen, kulturelle Veranstaltungen wurden umgesetzt, Vortragsreihen wurden gehalten, um eben die allgemeine Bildung von Frauen in den Städten zu erhöhen.
In welche Städte strahlte denn diese erste deutsche Frauenkonferenz und wer waren denn wichtige erste MitstreiterInnen, die dort vielleicht sich schon engagiert haben oder dann auch sehr bald danach dazukamen?
Ja, also das strahlte letzten Endes in alle Herrenländer oder in alle Länder des Deutschen Bundes, auch nach Frankfurt am Main, auch in die bayerische Richtung, auch in Richtung Norden, auch in Richtung Osten. Na, also diese Gebiete des Deutschen Bundes, die ja heute gar nicht mehr zu Deutschland gehören, auch da kamen Delegierte her. Wichtige Frauen in der Zeit sind Auguste Schmidt gewesen und Henriette Goldschmidt. Das sind zwei Mitstreiterinnen von Luise Otto Peters, auch hier in Leipzig tätig, die eben maßgeblich dann diesen Allgemeinen Deutschen Frauenverein auch gegründet haben und die dann eben Netzwerkarbeit und Vereinsarbeit mit allem Drum und Dran übernommen haben.
Sprechen wir mal über euren Verein, in dem du aktiv bist, also die Luise Otto Peters Gesellschaft e.V., die auch in Leipzig ansässig ist. Ich habe erst mal gelesen, ihr seid ja ein Geschichtsverein und betreibt unter anderem Archivarbeit. Vielleicht kannst du da einen näheren Einblick gewähren. Was wird bei euch archiviert zunächst einmal?
Genau. Also das Wort Archiv ist ja kein geschützter Begriff. Wir betrachten uns als Dokumentationszentrum und Archiv. Wir haben einige Archivalien, also so richtige Schätze aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben auch einige Handschriften von Luise Otto, die aber gar nicht bei uns in unseren Räumlichkeiten liegen, sondern ausgelagert sind in andere Archive, weil wir diese wichtigen Dokumente gar nicht adäquat archivieren können und erhalten können bei uns. An sich versuchen wir alles von und über Luise Otto Peters und ihre Mitstreiterinnen, also über die bürgerliche Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts, zu sammeln und zu dokumentieren. Wir sind Auskunftsstelle, versuchen inhaltlich auch weiter zu helfen, also vor allem Forscherinnen und auch LaienforscherInnen, interessierten Menschen irgendwie einen ersten Zugang zu geben zum Thema bürgerliche Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts. Und sind eine wichtige Netzwerkstelle auch für die Geschichte des 19. Jahrhunderts, für Geschlechter- und Frauengeschichte des 19. Jahrhunderts. Wir haben aber leider relativ kleine Räumlichkeiten. Wir sitzen in Leipzig im Haus des Buches. Das ist toll, das ist relativ zentral gelegen. Aber für das, was wir haben, ist der Platz eigentlich viel zu klein. Wir haben uns in diesem Jahr noch ein zweites Büro noch dazu gemietet, dass eben unsere Projektmitarbeiterinnen auch irgendwo in Ruhe arbeiten können, weil doch wir relativ hohen Publikumsverkehr haben. Es sind viele Ehrenamtliche da, die forschen, die digitalisieren, die im Archiv arbeiten, sodass wir doch sehen müssen, in den nächsten Jahren uns ein bisschen zu erweitern.
Ich hatte es vorhin auch schon angedeutet, ab und zu veranstaltet ihr auch öffentliche, unterschiedliche Veranstaltungen und seid eben auch in Leipzig in der AG Frauenprojekte engagiert. Das ist ja so ein Netzwerk, wenn ich das richtig verstehe, aus eben ja feministischen Initiativen und Vereinen. Und da wird eben auch das Leipziger Frauen- und Flinter-Festival veranstaltet, habe ich gehört. Das findet ja auch dieses Jahr noch statt. Vielleicht kannst du ein bisschen allen Zuhörenden Lust darauf machen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Flinterfrauenfestival wird alle zwei Jahre von engagierten Initiativen und Vereinen in Leipzig umgesetzt. Wir versuchen bei diesem Flinterfrauenfestival auf dem Leipziger Markt Frauen eine Stimme zu geben und zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Das Problem ist ja nach wie vor, dass weibliche Perspektiven im öffentlichen Diskurs eher eine untergeordnete Rolle spielen, auch in Festivals, Musikveranstaltungen, auch im Fernsehen. Ne? Also das, was man da so sieht, das sind eher oder überwiegend Männer oder männliche Acts. Und wir haben gesagt, das geht so nicht. Wir wollen da einen Gegenpol stellen und haben deswegen alle zwei Jahre dieses Kinderfrauenfestival, wo wir ein rein weibliches Publikum ansprechen, aber auch auf die Bühne stellen. Ja? Also da gibt es doch etliche Bands, die spielen werden. Und wir werden auch inhaltlich arbeiten. Es werden verschiedene Reden gehalten, verschiedene Stellungnahmen positioniert. Wir haben auch ein Podium, was bespielt wird, wo eben Frauen diskutieren. Das große Thema in diesem Jahr wird sexualisierte Gewalt gegen Frauen sein, weil wir das Gefühl haben, dass das nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was eben vor allem auch in Kriegen eine Rolle spielt. Ja, weil sexualisierte Gewalt an Frauen ja auch im Ukraine-Krieg zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt, um irgendwie die Moral der Soldaten zu schmälern, aber auch im häuslichen Kontext. Ja, auch bei uns in Deutschland ist das ja nach wie vor ein sehr schwieriges Thema und dem wollen wir eine größere Öffentlichkeit zuführen sozusagen oder die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren. Am 4. Mai ab 14 Uhr auf dem Leipziger Markt, also ganz, ganz zentral. In den letzten Jahren haben wir eigentlich immer im Sommer das Flinter-Frauen-Festival stattfinden lassen, aber in diesem Jahr ist ja diese Fußball-Männer-EM. Ach, da ärgern wir uns ein bisschen. Also schön, dass er EM ist. Naja, aber dafür dürfen wir im Sommer den Markt nicht bespielen, weil da irgendwie Public Viewing ist. Naja, deswegen mussten wir unseren Termin verschieben. Deswegen sind wir jetzt schon im Mai. In diesem Jahr wird es vielleicht nicht ganz so krass heiß. Aber wir freuen uns sehr, dass es jetzt schon gleich soweit ist.